Im Kapitel 21 geht es um die sogenannte Free Energy of Solvation, also die freie Energie, durch Mischung, durch Solvation hervorgerufen wird. Man hat da typischerweise zwei Flüssigkeiten. Wir werden dann im Speziellen den Fall betrachten, wo Öl und Wasser gemischt werden. Und im ganz einfachen Modell kann man jetzt einfach annehmen, dass man zwei Kugeln hat vom Typ A und Typ B. Und wie auch im vorherigen Kapitel nehmen wir an, dass eine Flüssigkeit eigentlich gut angenähert werden kann durch einen Festkörper. Das heißt, wir können unsere Kugeln auf ein regelmäßiges Gitter verteilen. Das ist dann gezeigt in dieser Figur auf Seite 158. Und dann können wir ja ganz leicht berechnen, was die Multiplizität ist, also wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, die A- und die B-Kugeln auf die verschiedenen Gitterplätze zu verteilen. Und da wissen wir natürlich, das ist unsere Binomialformel, also die Multiplicity ist n-Fakultät, wobei groß n jetzt, also die Gesamtanzahl der Teilchen ist, geteilt durch na-Fakultät mal nb-Fakultät, wobei natürlich na die Anzahl der a-Teilchen und nb die Anzahl der b-Teilchen ist. Ja, wie auch üblich tun wir jetzt hier die Stirling-Formel verwenden, um diese Multiplizität zu vereinfachen. Wir machen eben also den Logarithmus davon, um gleich die Entropie zu bekommen, vielmehr also dieses Delta S Solvation, in der Entropiedifferenz, die durch das Mischen eben zustande kommt. Ja, und wenn man da eben den Stirling verwendet und dann noch ein paar Umformungen macht, im Speziellen, wenn man dann definiert als klein x das Verhältnis von den a-Teilchen zur Gesamtanzahl von den Teilchen und dann natürlich logischerweise ist 1 über x ist die Anzahl der b-Teilchen geteilt durch die Gesamtanzahl der Teilchen, dann bekommen wir diese Gleichung, die in Rot gezeichnet ist. Und die wir in der Tat sehr, sehr oft antreffen werden für verschiedene Modellsysteme. Und ja, es geht hier also um die Funktion minus x mal ln x minus 1 minus x mal ln von 1 minus x. Ja, die Funktion unten habe ich hingezeichnet. Es gibt auch noch eine kleine Übung, wo Sie nochmal explizit die Funktionswert und die Ableitung am Punkt 0 und 1 berechnen sollen. Also es geht da vor allem darum zu zeigen, wie man es berechnet. Ich werde Ihnen jetzt schon das Ergebnis zeigen. Also Sie sehen ja sowieso schon von dem Plot, dass die Funktionswerte am Punkt 0 und am Punkt 1 jeweils 0 sind. Und was man eigentlich auch ablesen kann, ist, dass die Steigung am Punkt 0, dass die eigentlich plus unendlich ist und am Punkt 1 gegen minus unendlich geht. Ja, das ist jetzt eigentlich auch schon eine ganz bemerkenswerte Tatsache, die sich auch reflektiert eigentlich im physikalischen Verhalten von Systemen. Die Steigung gibt ja sowas an wie eine Driving Force, eine thermodynamische Kraft. Und wir sehen, dass diese thermodynamische Kraft sozusagen, wenn wir also ein reines Material haben, wo x praktisch exakt 0 ist und damit 1 minus x 1 ist, also wo wir bloß wirklich praktisch eine Art irgendwie von Teilchen haben, dass es da eine unendlich große Kraft gibt, die zu mischen. Dass es also eine unendlich große Kraft gibt, die versucht, irgendwelche Verunreinigungen reinzubringen in dieses Substanz oder dieses Material. Und ja, das wissen wir in der Tat. Es ist in der Praxis praktisch unmöglich, einen völlig reinen Kristall oder eine völlig reine Flüssigkeit oder was auch immer zu bekommen. Es gibt immer gewisse Verunreinigungen, die sind oft halt sehr, sehr, im sehr, sehr geringen Bereich, aber sie existieren typischerweise. Ja, gut, jetzt haben wir also unsere Entropie. Jetzt, wenn wir die freie Energie berechnen wollen, müssen wir natürlich noch den energetischen Anteil berechnen. Und ja, da machen wir wieder ein einfaches Modell. Wir nehmen jetzt an, das ist dann diese Figur auf Seite 160, dass wir jetzt also die roten und die grünen Teilchen haben, also die A-Teilchen und die B-Teilchen. Und wir nehmen an jetzt, dass wieder da diese Teilchen jeweils Bindungen machen mit ihren Nachbarn. Auch wieder, wir nehmen an, dass jedes Atom Z solche Nachbarn hat, mit denen es Bindungen macht. Und jetzt eben müssen wir einführen verschiedene Bindungsstärken. Das WAA ist also die Bindungsstärke eben natürlich zwischen Atom vom Typ A, das Baby zwischen Atomen vom Typ B und AB natürlich für die gemischten Wechselwirkungen. Ja, da könnte man zunächst mal meinen, dass die Gleichung 118, nicht wahr, dass man separat benötigen würde, jetzt das MAA, also die Anzahl der AA-Wechselwirkung, und das MBB, die Anzahl der BB-Wechselwirkung, genau das MAB. Zum Glück stellt sie heraus, da kann man zwei von diesen M-Größen kann man eliminieren durch ein paar ganz elementare Betrachtungen. Das sind also diese Formeln dann ganz unten auf der Seite 160. Und was ich mir jetzt überlege, ist einfach, ich sage ja, okay, ich habe die grünen und die roten Kugeln. Und dann habe ich diese Verbindungsstücke zwischen den Kugeln. Ich habe entweder ein Verbindungsstück, das ganz rot ist, das tut dann eben die AA-Kugeln verbinden, oder ein Stück, was rot, zur Hälfte rot ist und zur Hälfte grün ist, das tut dann eben AB-Kugeln verbinden, und genau dasselbe für die BB-Kugeln. Ja, jetzt, nicht wahr, das MAA wäre sozusagen die Anzahl dieser AA-Verbindungsstücke, die ich brauche, und genauso natürlich das MAB, ja, die Anzahl der AB-Verbindungsstücke, die ich brauche. Ja, jetzt kann man aber leicht folgende Überlegung machen. Wenn ich also NA-Atome vom Typ A habe, nicht wahr? Dann haben die Z-Andockstellen. Und diese Andockstellen, nicht wahr, die können entweder vom Typ A oder vom Typ B sein. Und ja, wenn ich also ein AA Bindung habe, dann brauche ich da zwei Andockstellen, also es muss gleich sein zu 2 mal MAA. Wenn ich ein AB-Verbindungsstück habe, dann hat es da eben eine Andockstelle, dann, das heißt plus MAB. Genau dieselbe Überlegung kann ich dann auch für die Bs machen. Wenn ich also B-Andockstellen habe, müssen die sozusagen gematcht werden durch eben die richtige Anzahl von BB und wiederum AB Verbindungsstücken. Ja, damit habe ich jetzt hier zwei Gleichungen, und die kann ich jetzt auflösen nach dem MAA und nach dem MBB, und das sind dann die Gleichungen 119 und 120. Und dann sehe ich jetzt tatsächlich, wenn ich das einsetze jetzt in meinen Energieausdruck, das war die Gleichung 118, dann sehe ich jetzt, dass in der Tat nur noch das MAB vorkommt. Ja, jetzt, okay, habe ich immerhin, das ist ein Fortschritt, ich habe nur noch eine Unbekannte, ich habe nur noch MAB statt den dreien, statt dem MAA, MBB und eben MAB. Aber dieses MAB jetzt zu eliminieren ist das Komplizierteste, und da kann ich eigentlich jetzt nur Näherung machen. Und diese Näherung, die man da typischerweise macht, ist die sogenannte Mean-Field-Approximation, das dann die rote Gleichung auf der Seite 161. Und zwar nehme ich an, dass die Anzahl der MA-Bindungen einfach gegeben ist, zunächst mal durch die Anzahl der Andockstellen, vom Typ A, das wäre also Z mal NA. Und dann einfach die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich dann auf dem Nachbarplatz jetzt ein Atom vom Typ B finde, und das ist das PB. Das PB ist natürlich nichts anderes als das NB über N, und damit kann ich dann das MAB schreiben als wieder ausdrücken durch diese Größe x, nicht wahr? Das ist dann z mal n mal x mal 1 minus x. Ja, in dieser Näherung, warum ist es eine Näherung? Was habe ich da vernachlässigt? Wenn ich also ein Atom vom Typ A habe, dann ist es eigentlich in meisten Fällen so, dass dieses Atom vom Typ A eigentlich lieber auch um sich herum andere Atome vom Typ A hat, dass sich also so Art Inseln bilden. Und das würde bedeuten, dass eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann bei einem Atom vom Typ A ein Atom vom Typ B als Nachbarn habe, ist eigentlich größer als dieses NB über N, also diese Wahrscheinlichkeit, die man eben in der Mean-Field-Theorie annimmt. Ja, aber trotzdem, dieser Schritt, den man hier macht in der Mean-Field-Theorie, ist notwendig, um das Problem analytisch zu lösen. Und ja, in der Tat, wenn ich jetzt also noch diese Näherung gemacht habe, dann kann ich jetzt die Energie ausdrücken, ohne eins von diesen M's kennen zu müssen. Das ist dann also diese Gleichung 121. Und in dieser Gleichung 121 habe ich jetzt eine wichtige Größe eingeführt, dieses Chi AB. Ja, was ist es? Das ist die Differenz der WAB-Wechselwirkung minus den Mittelwert der AA und der BB-Wechselwirkung. Und das Ganze noch geteilt durch KBT, okay, und noch multipliziert mit Z. Ja, es stellt sich heraus, dieses Chi AB ist für die meisten Systeme eine positive Größe, weil, wie ich gerade eben schon gesagt habe, typischerweise ist eine WAB, also eine AB-Bindung ist energetisch ungünstiger, das heißt energetisch höher typischerweise als eine AA- und AB-Bindung. Und deshalb ist eben dieses WAB minus der Mittelwert von AA mal BB ist typischerweise eine positive Größe. Ja, wir sehen dann auch, dieses Chi AB natürlich ist dann temperaturabhängig und ja, das werden wir dann benötigen auch in den nächsten Schritten. Aber zunächst einmal können wir jetzt einfach definieren, diese Free Energy of Solution, das ist also per Definition dieses Delta F Soll, das ist dann die Gleichung 123, das ist nicht wahr die freie Energie von dem System, wo eben NA und NB, wo A und B gemischt ist, minus der freien Energie, wo ich eben nur ein A-System habe und nur ein B-System. Und wenn ich das dann alles einsetze in meine Gleichungen, dann bekomme ich diese Gleichung 123. Ja, in dieser Gleichung 123 haben wir zunächst mal wieder natürlich diese Funktion, die wir schon ja vorher diskutiert haben, das ist dieses x mal ln x plus 1 minus x mal ln von 1 minus x. Aber zusätzlich haben wir jetzt eben auch noch diesen Term Chi AB, nicht wahr, der positiv ist, mal x mal 1 minus x. Ja, dieses x mal 1 minus x, das ist in gewisser Weise, nicht wahr, das ist eine umgedrehte Parabel, die zentriert ist am Punkt 1,5. Und ja, damit können wir jetzt dieses dF Soll jetzt skizzieren als Funktion der Temperatur. Wenn wir jetzt anfangen, das ist also dieses Unterbild Nummer A in dieser Figur auf der Seite 162. Und da sehen wir, da wird gerade eben dieses Delta F wird skizziert für sechs verschiedene Temperaturen, T1, T2, T3, T4, T5 und dieses T-Critical dann. Ja, was passiert da? Also das T1 ist eine relativ kleine Temperatur, das heißt 1 über T ist groß und das heißt dann das Chi AB ist groß und das heißt dann also diese Funktion x mal ln x plus 1 minus x mal ln x plus 1 minus x, die wird in der Mitte hochgezogen, nicht wahr? Das ist der Effekt von diesem Chi AB-Term. Ja, jetzt natürlich, wenn dieser Chi AB-Term, wenn der kleiner wird, das heißt, wenn die Temperatur nach oben geht, dann wird sozusagen dieser Buckel, der da entsteht, in unserer Funktion wird immer kleiner. Und das sieht man, wenn man jetzt also von der Temperatur T1 zu T2 zu T3 geht, dann wird sozusagen dieser Buckel hier in der Mitte immer kleiner. Bei T4 wird er noch mal kleiner, bei T5 ist er kaum mehr sichtbar und dann plötzlich hier bei der sogenannten kritischen Temperatur T-Critical ist er völlig verschwunden. Ja, was bedeutet das jetzt, diese Änderungen in dieser freien Energiekurve? Dafür möchte ich jetzt schnell mal auf die nächste Seite springen, auf diese Seite 163. Und da habe ich jetzt auch wieder so zwei Szenarien aufgeplottet, wo eben die wieder diese Delta F Mix oder Delta F Solvation geplottet wird als Funktion von einer Variablen x. Ja, und jetzt, also x zum Beispiel wird jetzt im Folgenden sein, die Konzentration von Ölmolekülen in Wasser. Ja, diese Funktion hat jetzt hier, wenn ich also zunächst das Panel auf der linken Seite betrachte, dann hat diese Funktion jetzt hier, die schaut so parabolisch aus und die hat ein Minimum hier an dem Punkt x0. Ja, jetzt, das könnte zum Beispiel bedeuten, ich habe 5 x0 könnte zum Beispiel 1,5 sein, was bedeuten würde, dass ich 50% Wassermoleküle habe und 50% Ölmoleküle. Ja, jetzt könnte ich natürlich diese eine Phase, wo ich jeweils ein halb, ein halb habe, irgendwie aufsplitten in zwei Phasen, wo ich zum Beispiel in einer Phase 60% Öl habe und 40% Wasser und in der anderen Phase eben 60% Wasser und 40% Öl. Das könnte man machen, aber da sieht man, das wäre von der freien Energie her ungünstig, nicht wahr? Weil in beiden Fällen würde die freie Energie ansteigen. Dagegen, wenn ich jetzt gehe in diesen Panel B von dieser Figur und da wieder hingehe an das X0, dann sehen wir, hier ist es natürlich ganz anders. Wenn jetzt hier das System sich aufsplitten wird in zwei Untersysteme, dann würde es zunehmend freie Energie gewinnen und es würde dann schließlich natürlich ins Gleichgewicht kommen, wenn eine Phase eine Konzentration X hat und X gestrichen hat und die andere Phase eine Konzentration X2 gestrichen hat. Nicht wahr? Das sind die zwei Minima der freien Energie. Und sozusagen durch diese Aufsplittung jetzt in zwei Phasen könnte also freie Energie gewonnen werden. Ja, was bedeutet das jetzt mathematisch? Also wir müssen uns fragen, ob die freie Energie an einem Punkt X0, ob die kleiner gleich ist, ein halb mal f von x0 plus Delta x und f von x0 minus Delta x. Das ist das, was wir uns hier angeschaut haben. Ja, das können wir dann auch noch umschreiben, können wir alle Terme auf eine Seite bekommen. Und dann habe ich hier diesen Ausdruck, ein halb mal f von x0 plus Delta x minus 2 mal f von x0 plus f von x0 minus Delta x. Ja, dieser Ausdruck sollte Ihnen bekannt vorkommen aus der Mathematik. Wenn das Delta x jetzt hier gegen 0 geht, dann konvergiert diese Formel zur zweiten Ableitung. Also was hier steht, ist eine sogenannte finite Differenz für die zweite Ableitung. Und eben im Limes, nicht wahr, wo das Delta x gegen 0 geht, in der Mathematik wird es dann oft h genannt statt Delta x, aber in dem Fall, nicht wahr, konvergiert dieser Ausdruck eben zur zweiten Ableitung. Ja, damit sehen wir also, was wir betrachten müssen, ist die zweite Ableitung. Und ja, wir müssen schauen, ob diese zweite Ableitung, ob die positiv ist oder negativ ist. Nicht wahr? Wenn die positiv ist, dann ist das System stabil. Wenn die negativ ist, dann ist das System instabil. Es kann also freie Energie gewinnen, wenn es sich eben aufsplittet in zwei Phasen. Ja, damit möchte ich jetzt zurückgehen auf die Seite 162. Jetzt nochmal zuerst dieser Panel A, den wir ja schon diskutiert haben. Ja, wir können jetzt hier uns anschauen, was sind hier jetzt, was wird passieren? Wenn ich also hier irgendwo in der Mitte bin, wird auch das System eine Tendenz haben, irgendwie sich aufzusplitten. Und ja, was natürlich die speziellen Punkte sind, sind hier dann diese beiden Minima. Da habe ich jetzt also dieselbe freie Energie. Ich kann also sozusagen einen Austausch machen von Teilchen, die sozusagen von einem Minimum ins andere Minimum hüpfen. Ja, wir können jetzt also diese Minima verbinden, das ist die sogenannte Tangentenkonstruktion. In diesem Fall ist die Tangente jetzt einfach eine horizontale Linie. Und ja, dann können wir jetzt schauen, diese Tangentenpunkte, wie sich die entwickeln als Funktion der Temperatur. Ja, und das wird dann gezeigt in diesem Panel B. Nicht wahr? Und da sehen wir, dass jetzt eben, wenn ich zur kritischen Temperatur gehe, dass ich da dann hier auch natürlich ein Minimum erreiche. Ja, also hier in dieser Figur habe ich die eben, wie gesagt, diese Tangentenpunkte miteinander verbunden und dann ausgemappt als Funktion der Temperatur. Und ja, diese gestrichelte Linie kann ich jetzt, wenn ich will, noch invertieren und bekomme dann diese Figur, die im Panel C gezeigt ist. Ja, was hat die jetzt für eine Bedeutung? Also genau dieselbe Kurve von diesem Panel C, die ich da jetzt die da sehen, wird jetzt nochmal gezeigt auf der Seite 164. Und da zusätzlich wird jetzt noch gezeigt, sozusagen jeder Punkt auf dieser Kurve, was der physikalisch für eine Bedeutung hat. Also ich habe jetzt entlang der X-Achse habe ich die Konzentration von meinen Ölteilchen. Und dann, ja, fangen wir an mit einer geringen Konzentration, das ist dieser Punkt 1. Wenn ich eine geringe Konzentration habe von Ölteilchen, dann sind die sozusagen jetzt reingemischt ins Wasser. Die können sich in ganz geringer Konzentration können die sich lösen. Und wenn ich jetzt, also ich bewege mich jetzt bei einer bestimmten Temperatur, das ist auch so eine horizontale Linie hier, und dann jetzt, wenn ich zum Punkt 2 komme, dann sehen wir plötzlich, dann spaltet sich das System jetzt auf in zwei Phasen. Da haben wir jetzt eine Instabilität der freien Energie und wir sehen, das Öl, das tut natürlich aufschwimmen. Wir haben also jetzt oben so eine kleine Ölphase und dann unten die Wasserphase. Ja, ich nenne das jetzt nicht Öl und Wasser, sondern immer Ölphase und Wasserphase, weil ja die auch sozusagen die Wasserphase enthält einen ganz, ganz kleinen Anteil an Ölteilchen und genauso die Ölphase enthält einen ganz geringen Anteil an Wasserteilchen. Ja, dann, wenn die Konzentration von dem Öl weiter zunimmt, dann natürlich, nicht wahr, muss man diese Ölteilchen jetzt in einer ölreichen Phase unterbringen und das heißt, diese ölreiche Phase wird größer und größer, es schwimmt sozusagen mehr und mehr Öl oben auf der Wasseroberfläche. Und dann schließlich, wenn wir zu dem Punkt 5 kommen, dann haben wir praktisch wieder nur eine Phase. Dann haben wir also nur noch eine ölreiche Phase, die dann eben einen gewissen sozusagen geringen Prozentsatz von Wassermolekülen verkraften kann. Und natürlich dann, wenn das x gleich 1 ist, wenn wir also nur noch Öl haben, dann natürlich ist es klar, haben wir aber einfach reines Öl. Ja, gut, also das ist das Verhalten und nochmal, das folgt eben aus dem Verhalten dieser freien Energiekurve als Funktion der Temperatur. Die eine Frage, die man noch beantworten kann, ist jetzt, wir haben immer gesagt, ja, es gibt eine ölreiche Phase und eine wasserreiche Phase und man kann jetzt, wenn eine gewisse Konzentration an Öl vorgegeben ist und man ist in einem Bereich des Phasendiagramms, wo das System die Tendenz hat, sich in zwei Phasen aufzusplitten, dann möchte man vielleicht wissen, ja, wie viel gibt es denn von der wasserreichen Phase und wie viel gibt es von dieser ölreichen Phase. Ja, und da gibt die sogenannte Lever Rule, diese Hebelregel, gibt uns da die Antwort. Ja, was ist der Hebel? Nicht wahr? Wir haben jetzt also eine vorgegebene Konzentration, die jetzt hier einfach, die ich jetzt mal x nenne. Und sozusagen diese, da können Sie sich vorstellen, jetzt in dem Phasendiagramm, gerade auf dieser horizontalen Linie, haben wir jetzt sozusagen so eine Art Wippe. Und die hat ihren Aufstützpunkt jetzt eben an der Position x. Jetzt ist die Frage, ja, damit diese Wippe im Gleichgewicht bleibt, wenn jetzt dieser Punkt x zum Beispiel nach links rutscht, also nahe zur Grenze, wo man dann nur noch, wo man eben keine zwei Phasen mehr hat, wo man dann nur noch zum Beispiel eine Wasserphase hat, dann ist es natürlich klar, dass in diesem Bereich muss die Wasserphase dominieren und sozusagen dieser Prozentsatz der Teilchen, die jetzt in der Wasserphase sind, das sozusagen das Gewicht, das man auf diesen Hebel legen muss. Und natürlich, wenn jetzt der Aufstützpunkt, nicht wahr, nah, ganz relativ weit links ist, dann ist jetzt also die Hebellänge wird dann definiert immer als der Abstand zu den zwei Phase Boundaries, wo man dann der Übergang hat von zwei Phasen zu einer Phase. Und ja, wenn dieser Abstand klein ist, natürlich, dass dann sozusagen die Wippe im Gleichgewicht bleibt, muss man hohes Gewicht da drauf legen. Und das ist eigentlich offensichtlich, nicht wahr? In dem Fall wird man eine viel größere Wasserphase haben als eine Ölphase. Ja, diese Hebelregel, nicht wahr, die steht dann noch, wird auf der Seite 165 genau hergeleitet. Das ist eigentlich ganz trivial. Man hat nur ganz viele Variablen, wo man aufpassen muss, was die Bedeutung ist. Und ja, da bekommt man dann diese Hebelregel, nicht wahr, dass das f eben gleich ist, x2 gestrich minus x geteilt durch jetzt die Gesamthebellänge x2' minus x', nicht wahr? Also diese x' und x2' sind immer die bei der jeweiligen Temperatur die Grenzen die Zweiphasenregion eben grenzt an die Einphasenregion. Ja gut, wir haben jetzt diese Kurve im Phasendiagramm, die wir jetzt da diskutiert haben, die wird als auch binoidale Kurve bezeichnet, nicht wahr? Die trennt, wie man gesehen hat, per Definition jetzt in dem Fall die Einphasen von der Zweiphasenregion. Es gibt jetzt aber auch noch eine andere wichtige Grenze in diesem Phasendiagramm und das ist die sogenannte Spinoidal Curve. Ja, die bekommt man ganz ähnlich, wie man sie die Binoidal Curve bekommen hat. Wenn wir nochmal zurückgehen zu der Figur auf der Seite 162, da hatten wir, nicht wahr, die beiden Minima immer durch diese Tangente verbunden und dann geschaut, wie sich eben diese Tangentenpunkte, wie sich die verändern als Funktion der Temperatur. Und jetzt in diesem Fall müssen wir zwei andere Punkte nehmen, nämlich die zwei Wendepunkte, wo sich die Krümmung ändert. Ja, diese zwei Wendepunkte, die können wir auch verbinden. Und ich glaube, das ist mehr oder minder offensichtlich, was da passiert, wenn man jetzt da den Panel B sich anschauen würde, nicht wahr? Dann hätte man eine zweite, so eine gestrichelte Kurve, die aber immer innerhalb von der ursprünglichen Parabel liegt. Ja, das habe ich dann gezeichnet hier in der Figur auf der Seite 166. Da sehen Sie also die durchgezogene Linie ist die Binoidal Curve und die andere Linie ist die sogenannte Spinoidal Curve. Ja, was hat die jetzt für eine Bedeutung? Also, wenn wir innerhalb von dieser Binoidal Curve sind, haben wir gesehen, haben wir zwei Phasen. Aber es kann sein, dass, obwohl wir in diesen Regionen sind, dass eine einzige Phase ziemlich lang existieren kann. Und das ist genau der Fall, wenn wir uns in dieser Region aufhalten, zwischen dieser Spinoidal- und Binoidal-Kurve. Nicht wahr? Wenn da man kann sich das auch eigentlich dynamisch vorstellen. Sie wissen, dass wenn sich also zwei Phasen ausbilden, dann müssen sich irgendwelche kleinen Öltröpfchen müssen sich treffen, müssen dann irgendwie ein größeres Öltröpfchen bilden und dann schließlich irgendwann ziemlich groß werden und aufschwimmen. Und dann hat man diese zwei Phasen. Dieser Bildungsprozess, das ist ein Nukleationsprozess, der kann lange dauern. Kann es auch Barrieren geben. Da gibt es eigentlich immer Barrieren. Und das kann man auch eigentlich verstehen, nochmal, wenn man hier zurückgeht zu der Figur auf der Seite 162. Wenn wir uns in dieser Figur auf Seite 162 in diesem Panel A in einer Region befinden, das wäre also zum Beispiel die Region ziemlich in der Mitte, wo die zweite Ableitung negativ ist, dann wissen wir, dass sofort, wenn wir an einer bestimmten Konzentration anfangen und dann das System sich aufsplittet in eine Phase eben mit etwas niedrigerer Konzentration und eine Phase mit etwas höherer Konzentration, dann haben wir gesehen, dann kann man da sofort freie Energie gewinnen. Es gibt also keine Barriere. Das wird ein Prozess sein, der spontan stattfindet. Dagegen, wenn wir uns jetzt anfänglich, wenn unser X anfänglich in einer Region liegt, wo die zweite Ableitung positiv ist, also ungefähr wenn zum Beispiel das X vielleicht irgendwie 0,8 wäre, sowas in der Größenordnung, dann sehen wir, dass zunächst mal, wenn das System auseinanderläuft, nicht wahr, dann wissen wir, dass die freie Energie nach oben geht. Das heißt, wir haben eine freie Energiebarriere, die wir überwinden müssen. Und erst dann eben, wenn das System wirklich über diese Barriere drüben ist, sondern auf der anderen Seite, dann kann es eben freie Energie gewinnen. Das ist also, das sieht man auch sofort, das ist ein Prozess, der nicht spontan ablaufen wird, der eben eine gewisse Zeit braucht, der diese Barriere überwinden muss. Und das haben wir auch gerade schon erklärt auf mikroskopischem Niveau, nicht wahr? Diese Barriere, die da überwunden werden muss, ist diese typische Barriere, die man bei Nukleationsprozessen antrifft, wo sich eben sozusagen ganz viele kleine Ölmoleküle zuerst mal Tröpfchen bilden müssen. Und diese Bildung von den Tröpfchen, das kostet typischerweise freie Energie. Und deshalb ist es ein Prozess, der nicht spontan abläuft.